Sehr geehrter Herr Staatssekretär Eumann, sehr geehrter Herr Nienhaus, sehr geehrter Herr Lauf, meine sehr geehrten Damen und Herren, recht herzlichen Dank, dass ich bei Ihrem Publishing-Gipfel heute hier dabei sein darf und aus den ganzen bisherigen Beiträgen und auch durch die Moderation ist ja schon deutlich geworden, Sie schauen gebannt im Hinblick auf die Vorschläge der Bundesregierung auf eigentlich ein einziges Thema. Das, was jetzt im Moment in Form eines Gesetzentwurfs aus meinem Hause vorliegt, wozu jetzt in relativ überschaubar kurzem Zeitraum nochmal Vorschläge eingehen und wir doch einen zügigen Kabinettstermin anstreben. Es ist die Rede vom Leistungsschutzrecht für Presseverlage. Wir machen das nicht, weil wir sagen, wir wollen jetzt mal für eine Gruppe etwas tun in dem Bereich der Medienvielfalt, Fernsehen, Presseverlage, aber natürlich auch in Form aller Angebote, die wir in der digitalen Entwicklung, im digitalen Zeitalter sehen. Es ist eine Riesenchance derzeit, gerade mit der Entwicklung des Internets, neue Modelle zu entwickeln. Und ich habe den Eindruck, gerade auch hier bei Ihnen, seitdem Sie hier tagen, ist immer von vielen Geschäftsmodellen, die ihre Chance haben müssen, die Rede, die man auch entfalten muss, wo auch die Politik darauf wartet. Aber es geht natürlich immer auch um die Frage, passen die Rahmenbedingungen, um Geschäftsmodelle entwickeln zu können, im Hinblick darauf, dass natürlich Internet, Digitalisierung weder an lokalen, an Landes- noch an europäischen Grenzen Halt macht. Und es ist sehr leicht zu sagen, das Urheberrecht ist ein ganz wichtiges Gut, das teile ich uneingeschränkt. Artikel 14 Grundgesetz umfasst auch den Schutz von kreativer Leistung. Geistiges Eigentum ist für mich nicht zu einem alten Begriff aus einer früheren analogen Zeit geworden, was man jetzt ersetzen muss mit einem juristisch verquasten Begriff des Immaterialgüterrechts, um deutlich zu machen, es geht gar nicht mehr um geistiges Eigentum, sondern es hat Grundlage in unserer Verfassung. Natürlich hat das mit Artikel 14 mit Eigentumsschutz zu tun, aber natürlich auch damit Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt zu haben, aber die Rahmenbedingungen für all die Urheber, seien sie der schreibenden Zunft zugehörig, im Musikbereich, der ausübenden Künstler, der vorführenden Künstler, hier zu sehen, wo braucht es möglicherweise Anpassungen unseres Urheberrechts, ist natürlich eine der spannendsten Fragen derzeit. Und da geht es nicht um Schnellschüsse. Ich glaube, zu sagen, das Urheberrecht ist wichtig, jawohl, wir brauchen ein Urheberrecht, ja, und deshalb machen wir mal schnell neue Straftatbestände, führen mehr Kontrollen im Netz ein, führen möglicherweise Warnhinweismodelle ein und überlegen, ob als Sanktion auch die Sperrung des Internetzugangs ein Aspekt sein könnte. So, glaube ich, dürfen wir diese Debatte nicht bestreiten. Wir müssen sie bestreiten mit dem konkreten Blick darauf, wo können wir Rahmenbedingungen tatsächlich auch von uns beeinflusst verändern. Wo wollen wir eine Diskussion befördern und wo sehen wir auch Entwicklungen in der Europäischen Union, die letztendlich durch begleitende Gesetzgebung in Deutschland für bestimmte Bereiche, Stichwort verwaiste Werke, dann auch die Nutzung von Geschriebenem für Bibliotheken, für digitale Bibliotheken zugänglich machen. Print ist eben nicht tot, im Gegenteil. Es war kürzlich, und das fand ich hochinteressant zu lesen, dass ein reines Internet-Debattenmagazin angekündigt hat, jetzt eine Printausgabe möglicherweise zu erstellen. Aber wie kann man die Rahmenbedingungen verbessern? Und das ist genau die Grundlage der Überlegungen der Bundesregierung, dieser Koalition, schon mit dem Koalitionsvertrag, ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage zu schaffen. Es wird immer gesagt, das passt nicht in unser Urheberrecht. Es gibt Leistungsschutzrechte auch für andere Werke. Natürlich passt es auch in unsere Systematik des Urheberrechts. Und es geht darum, dass gerade das wirtschaftliche Engagement, das Risiko, was Verlage eingehen, im Bereich Medienvielfalt anzubieten, und zwar möglichst viel Vielfalt, große und kleinere Verlage, dieses wirtschaftliche Risiko, die Verantwortung, die Verlagsunternehmer übernehmen, um eben entsprechende Produkte täglich oder wöchentlich dem erstaunten und den nachfragenden Leser vorzulegen, dieses wirtschaftliche Engagement auch ein Stück durch ein eigenes Recht abzusichern. Es gibt das sogenannte abgeleitete Recht der Urheber von den Journalisten, von den Autoren. Aber es geht um mehr als um die rein urheberrechtlichen Inhalte. Es geht darum, eben auch diese Risikoübernahme, diese wirtschaftliche Verantwortung, die ausgeübt wird, durch ein eigenes Leistungsschutzrecht abzusichern und damit zu verbinden, Ansprüche der Verlage gegen andere, die die von ihnen mit ihrem wirtschaftlichen Einsatz und ihrer Verantwortung erstellten Beiträge, Pressebeiträge, sehr wohl anderen natürlich zur Nutzung zugänglich zu machen, aber selbst auch damit Ansprüche zu verbinden. Denn es ist ja ein Produkt, was aus ihrem Einsatz her rührt, und deshalb leitet sich aus so einem Leistungsschutzrecht ab ein Anspruch auf Unterlassung gegenüber denjenigen, die unerlaubt Pressetexte oder Teile von Presseerzeugnissen nutzen oder aber auch natürlich die Zahlung einer Lizenz, um dann auch dauerhaft entsprechende Publikationen, Texte für eigene Zwecke, aus Werbegründen, zur Anreicherung des eigenen Geschäftsmodells nutzen zu können. Und das richtet sich dann natürlich zuallererst an die, die gerade auch mit Pressetexten oder Teile von Pressetexten ihr Modell so interessant machen wollen, dass möglichst viele Nutzer, aber gerade auch die Werbewirtschaft dann entsprechend Plattformen und Angebote nutzt. Das richtet sich also zuallererst an Suchmaschinenbetreiber, Newsaggregatoren, groß und klein, aber da sind natürlich einige größere Akteure sehr wohl im internationalen Markt, aber gerade natürlich auf dem wichtigen Markt in Deutschland unterwegs. Und mit diesem Leistungsschutzrecht gibt es eine Grundlage, dann auch entsprechend Verhandlungen zu führen über Ausgestaltung oder aber, wenn man kein Geld will, aber nicht will, dass die Texte verwandt werden, einen Unterlassungsanspruch zu haben. Die Abgrenzung, wer soll erfasst werden, ist nicht leicht. Es ist eine Grundsatzentscheidung in diesem Gesetzentwurf getroffen worden, dass ganz klar die Nutzer, die Privatnutzer nicht davon betroffen sind. Das war auch nie, so hatte ich es verstanden, über viele Monate der Gespräche, das Anliegen der Presseverlage. Und egal welch Shitstorm zu manchen Themen dann auch ja im Gang ist, hereinbricht, es ist ganz klar, und das steht unmissverständlich im Gesetzentwurf, der private Nutzer ist eben nicht davon betroffen. Er muss keine Beiträge zahlen, um Presseerzeugnisse digital zu lesen. Und dann haben wir die Blogger-Szene. Und da ist das Kriterium, was dem Urheberrecht sehr, sehr geläufig ist, auch hier angelegt worden, nämlich gewerbliche Nutzung wird erfasst. Und da ist die Frage, wann blogge ich ganz privat, ohne irgendein eigenes Interesse an einer werblichen Verwendung, habe ich keinerlei Werbung auf meinem Blog, kann das schon ein gutes Indiz sein, dass das jetzt nicht werblich ist. Mache ich regelmäßig ein Magazin, aus welchem Bereich auch immer, werbe damit selbst, das erscheint regelmäßig, ich will damit auch Umsätze erzielen, ist das mit Sicherheit ein Indiz dafür, dass man hier gewerblich agiert. Man wird das enumerativ, wie die Juristen sagen, nicht im Gesetz aufzählen können. Im Urheberrecht haben wir bei anderen Fragen Auskunftsanspruch, § 101 Urheberrechtsgesetz, wenn es um Verletzung von Urheberrechten durch zum Beispiel illegales Downloaden geht, Up and Down, Das ist ja das, was nachher die Kostenwirkung auslöst. Dann geht es auch um Fragen des gewerblichen Ausmaßes. Also es ist immer an verschiedenen Stellen auch dieser Begriff, der in meinen Augen auch in diesem Bereich dann hier zur Abgrenzung verwandt werden muss und auch verwandt wird, einer, der dem Urheberrecht sehr wohl geläufig ist. Das konserviert nicht alte Geschäftsmodelle, meine Damen und Herren, sondern es ist etwas, was natürlich in der Entwicklung, gerade auch des Angebotes von Presseprodukten, von Entwicklungen im Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt, dann auch sich mit weiterentwickeln wird. Damit konservieren wir nicht irgendwas Althergebrachtes, sondern im Gegenteil, wir wollen damit beitragen, auch einen gewissen Interessenausgleich der Beteiligten in diesem Bereich mit herzustellen, nämlich derjenigen, die auch eben Informationen, Presseberichterstattung, Presseartikel nutzen wollen, weil sie selbst einen anderen Zugang haben, auch mit Werbung, dann in diesem Bereich sagen, da verdienen wir mit unserem Geschäftsmodell und auf der anderen Seite auch den Verleger, die Presseverleger, Zeitschriftenverleger hier in den Blick zu nehmen und den Nutzer nicht zum Spielball dieser Interessen zu machen, sondern eben den privaten Nutzer dabei auch außen vor zu lassen, dass das natürlich intensiv debattiert wird. Und dann noch gerade im digitalen Zeitalter ist doch selbstverständlich und naheliegend. Alles andere müsste einen ja wirklich richtig überraschen und unruhig machen. Aber ich halte den grundsätzlichen Weg, den wir hier einschlagen, für einen wirklich auch angemessenen, richtigen. Ich möchte möglichst schnell, dass wir dazu intensiv im Bundestag uns dann austauschen. Da ist der Ort, wo genau auch diese Debatten, auch streitige Debatten hingehören. Aber wenn man sich dabei an der Sache orientiert und vielleicht dringt, wie ja auch in anderen Fragen, um dann die beste Lösung, dann denke ich, ist es aller Mühen wert. Und deshalb glaube ich, ist auch das hier der richtige Ort, ganz aktuell und konkret hier einiges, wie ich es gerade getan habe, zu diesem Gesetzgebungsvorhaben der Bundesregierung, dieser Koalition zu machen. Dass auch andere Gesetzgebungsvorhaben, die nicht aus meinem Hause stammen, nämlich aus dem Haus meines Parteifreundes, Herrn Rösler aus dem Wirtschaftsressort, habe ich hier schon in allen Beiträgen natürlich intensiv auch aufgenommen. Es geht um die Pressefusionskontrolle und das Pressefusionsrecht. Und mit meinem anderen Hut, wenn ich den kurz aufsetzen darf, nämlich dem Hut der Landesvorsitzenden der bayerischen FDP und damit langjährige Gesprächspartnerin bis heute der Zeitschriften, Verlage und Verbände in Bayern, auch große und kleine im lokalen Bereich, aber natürlich auch großer Verlage, weiß ich, wie groß das Interesse ist und auch die Nachfrage ist an einer entsprechenden Reform oder Korrektur, Öffnung, wie auch immer, welchen Begriff Sie verwenden wollen, des Pressefusionsrechts. Jetzt ist letzte Woche mit der ersten Lesung der Gesetzentwurf in den Bundestag gelangt und wird nach der Sommerpause dann dort im federführenden Wirtschaftsausschuss mit Beteiligung anderer intensiv debattiert werden. Und es gilt ja immer wieder so ein Grundsatz, egal wer Opposition oder Regierung ist, wo immer gern gesagt wird, kein Gesetz kommt so ganz ungeschoren aus dem Bundestag heraus, wie es zum Beispiel vom Einbringer Bundesregierung vorgelegt worden ist. Von daher denke ich, wird es hier noch mit Sicherheit intensive und auch konstruktive Debatten und Auseinandersetzungen zu dem Entwurf und zu möglichen weiteren Forderungen, die ja auf dem Tisch liegen, geben. Und auch da ist es gut, dass wir das jetzt machen, denn dann haben wir die Chance, vielleicht bis zum Jahresende auch diese nun schon viele Jahre bestehende Debatte dann auch abzuschließen. Ob man immer als Gesetzgeber agieren muss, ist die Frage bei Presse Grosso. Da gibt es ja die Forderung aus Kreisen der Opposition im Bundestag, jetzt auch hier endlich eine gesetzliche Regelung zu schaffen. Ich sage ganz deutlich, ich bin da sehr zurückhaltend. Wir haben im Moment das Verfahren auch anhängig beim zuständigen Oberlandesgericht. Vielleicht gelingt es dort, entsprechend Überzeugung gegenüber den Richtern mit guten Argumenten zu präsentieren, dass es am Ende dazu kommt, hier wirklich zu einem vernünftigen Impresso Grosso ist ein ganz entscheidender Faktor für den Vertrieb, auch zu einer entsprechenden Ergebnis zu kommen. Möglicherweise ist aber auch da mit diesem anhängigen Verfahren dann ein Weg da, um sich möglicherweise auch unter Ausschöpfung der Möglichkeiten des Kartellrechts zu verständigen. Ein Blick, denke ich, sollte immer auch gerade bei Gesetzgebung darauf gerichtet sein, aber auch bei genereller Entwicklung im Bereich der Medienvielfalt. Wo kommt es für wen zu welchen Belastungen? Belastungen sind natürlich gerade im Bereich des Rundfunks dann beim Verbraucher, beim Gebührenzahler verortet, dass das Drehen an der Gebührenschraube, wir haben jetzt ein anderes System, das begrüße ich ausdrücklich, dass das Drehen an dieser Gebührenschraube nicht immer weitergehen kann, das glaube ich ist selbstverständlich und deshalb sollte man auch alles tun, um hier vermeidbare Belastungen zu vermeiden. Das heißt, man muss nicht alles das, was eben auch technisch geht, mit Gebührenfinanzierung herstellen und deshalb teile ich die Debatte um eine presseartige App ganz klar die Haltung derjenigen, die sagen, es ist nicht Aufgabe öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten im Bereich Presseinformationen in Konkurrenz und Wettbewerb zu Presseverlagen zu treten und dort, ich habe mir auch noch mal extra die Tagesschau-App angesehen, nicht nur Bewegtbilder wahrnehmen zu können, das, denke ich, gehört natürlich im Bereich des Rundfunks selbstverständlich, sondern dann auch Texte lesen zu können, wo man vielleicht nur noch an der Hintergrundfarbe erkennen kann, ist das jetzt eine Zeitungs-App oder ist das ein Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also ich glaube, da sollte sich jeder auf die ureigenen Aufgaben und Kompetenzen konzentrieren. Und ich finde, das wäre gerade in so einer offenen Debatte, und hier spielt das Thema ja auch schon eine Rolle, doch ein Zeichen, das zu machen, was man wirklich gut kann und was die ureigene Aufgabe auch eines wichtigen öffentlich-rechtlichen Rundfunks selbstverständlich ist. Und Zurückhaltung als ein Gebot der Stunde ist ja auch immer ein Aspekt, wenn es um gebührenfinanzierte Expansion ins Netz geht. Sie debattieren Germany's Gold, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, ein Projekt der Online, einer Online-Videothek von öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten. Hätte man nicht vielleicht einfach, ich sag's mal jetzt ganz liberal, einfach das ausschreiben können für private Unternehmer? Wäre vielleicht auch ein ganz guter Zugang gewesen, denn es darf ja nicht dadurch es zu einer, ich sag mal, Verlängerung der Werbemöglichkeiten des öffentlichen Rundfunks führen. Dazu sind die Gebühren der Gebührenzahler, der Bürgerinnen und Bürger, der Verbraucherinnen und Verbraucher ja nicht da. Und letztendlich, denke ich, ist auch in diesem Bereich immer wieder zu fragen, was soll natürlich auch mit Blick auf die Entwicklung im Internet die ureigene Aufgabe öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten, Gebühren finanziert vom einzelnen Bürger und von der einzelnen Bürgerin tatsächlich sein. Und deshalb sehe ich auch hier, dass man sehr wohl über so ein Projekt mit so einem Zugang sich sehr wohl auseinandersetzen muss. Meine Damen und Herren, ja, Leistungsschutzrecht ist jetzt ein konkretes Gesetzgebungsvorhaben. Wir wollen gerade, wo noch bis wohl Ende Juni, Anfang Juli die Beratungen in der Europäischen Kommission zusammen mit dem Rat endlich in eine Richtung gehen bei der Nutzung und Verwendung verwaister Werke, dann auch entsprechend in Deutschland und zwar während noch auch der Behandlung dann dieses Projektes auf europäischer Ebene im Herbst in ein Gesetzgebungsverfahren eintreten, nämlich verwaiste Werke nutzbar zu machen. Das heißt, da haben wir eben nicht einen Urheber, an den man sich wenden kann und der entsprechend dann auch ja mit seinen Rechten sich einbringt und wo man sich über Bezahlung einigt, sondern da bleibt eigentlich eine Vielzahl von Werken ungenutzt für digitale Bibliotheken, für ihren Aufbau, wie es auch auf Bundesebene ein Projekt bei Staatsminister Neumann im Bundeskanzleramt ist, weil man bisher dazu nicht entsprechende Regelungen hat. Wie intensiv muss man sich bemühen, muss am Ende man sich darauf einstellen, wenn noch ein Urheber, ein Rechteinhaber ermittelt wird, dass dann auch an ihn etwas zu zahlen ist. Das geht jetzt Gott sei Dank endlich in eine Richtung auf europäischer Ebene und wir werden natürlich das auch dann vor Abschluss der Beratungen dieser Richtlinie national begleiten und dazu entsprechende Vorschläge unterbreiten. Natürlich befassen wir uns intensiv mit dem, was jetzt nicht unmittelbar Sie als Verlage betrifft, nämlich im Bereich der Musiknutzung, mit auch dem Phänomen des illegalen Down- und Uploadens. Und ich glaube, da muss man einfach alle Seiten auch immer in den Blick nehmen. Man stellt Urheberrecht nicht in Frage, meine Damen und Herren, wenn man auch sagt, wie ist die Situation heute für den Nutzer? Was gibt es für ihn an wirklichen Möglichkeiten, hier auch Musiktitel runterzuladen und zu nutzen, privat? Privatkopie ist unserem Urheberrecht nicht unbekannt. Und welche Dimension hat illegales Download und wie kann man ihm begegnen? Und man kann ihm begegnen schon mit dem, was in unserem Urheberrecht fest verankert ist. Man hat einen Auskunftsanspruch, wer steckt hinter der IP-Adresse und kann dann entsprechend auch dagegen vorgehen. Das ist etwas, womit sich Anwälte, womit sich dann in der Fortsetzung Inkassobüros zu beschäftigen haben. Hier zu sehen, wie man überzogene Abmahnungen auch eindämmen kann, ohne das Institut der Abmahnung generell in Frage zu stellen. Das ist natürlich etwas, was in unserem Rechtssystem etwas ganz Normales ist und auch vor Klagen ja schützen kann. Aber es darf auch nicht überzogen angewandt werden. Das erleben wir in Teilbereichen. Und deshalb geht es darum, hier auch den finanziellen Rahmen, aber auch ein Stück weit die Anreize für eine Entwicklung solcher Geschäftsmodelle zu nehmen. Und da versuchen wir mit einigen Verfahrensänderungen auch im Bereich der Streitwertfestsetzung was dann die Grundlage für Berechnung der Anwaltsgebühren ist, etwas zu ändern. Aber selbstverständlich wird damit nicht dieser Auskunftsanspruch zunichte gemacht. Wir in Deutschland sind ja diejenigen, die die europäischen Vorgaben, diese Enforcement-Richtlinie, wirklich konsequent umgesetzt haben, was nicht unbedingt in allen anderen europäischen Mitgliedstaaten auch der Fall ist. Und es geht hier wirklich um immer auch die richtige Balance zwischen auf der einen Seite den berechtigten Anliegern, der Urheber, der Komponisten oder derjenigen, die dann auch Rechte erworben haben, um entsprechend hier auch diese Rechte auszuüben und, ich finde es einen positiven Begriff, auch letztendlich dieses Werk zu vermitteln und damit auch zu verwerten. Deshalb haben wir ja auch Verwertungsgesellschaften. Und auf der anderen Seite, dass wir natürlich hier auch alles tun, damit wir jungen Menschen das Gefühl vermitteln und viel mehr stärken, als es derzeit auch der Fall ist, dass es sehr wohl ein Gut ist, ein Wert ist, Produkte anderer, die auf Kreativität beruhen, dass diese Produkte auch etwas wert im Wortsinne sind, dass wir also nicht den Eindruck vermitteln, das sei nun alles für jeden immer alles auch nur kostenlos. Urheberrecht war gestern, heute kostenloses Nutzen als einzige Alternative. Das ist nicht der Fall, soll es auch nicht sein, aber hier ist auch die richtige Balance auf beiden Seiten, die Entwicklung neuerer Geschäftsmodelle, wie es ja auch vielseitig passiert, in diesem Bereich auf der einen Seite der Rechteinhaber, aber auch Stärkung des Rechtsbewusstseins der Nutzer auf der anderen Seite und ein handhabbares Instrument mit der Abmahnung, ohne dass über das Ziel hinaus geschossen wird. Hier wollen wir ein Stück nachjustieren. Da liegt auch ein Entwurf vor, über den im Moment intensiv beraten wird. Und genau das zeichnet ja auch im 21. Jahrhundert, meine Damen und Herren, die Debatte aus. Wir haben eine Digitalisierung mit Riesenchancen, mit immer mehr Informationsmöglichkeiten, mit mehr Partizipation an Entscheidungsprozessen, an Nutzung von Informationen. Und das ist eine riesige Chance und von daher sollten wir die zuallererst sehen, bevor wir nur einen Blick auf mögliche Risiken wenden. Beides muss man im Blick haben. Wir versuchen, die Rahmenbedingungen ganz konkret mit dem Leistungsschutzrecht ein Stück weit zu verbessern, so wie es angelegt ist in unserem Urheberrecht. Und in anderen Projekten habe ich kurz skizziert, wohin derzeit die Reise dann auch im Herbst gehen kann. Ich bedanke mich für die Gelegenheit, hier einige Gedanken Ihnen vorzutragen. Ich weiß, wie engagiert hier, ich habe auch viele Tickermeldungen und Presseberichterstattungen und Interviews im Vorfeld des heutigen Tages gelesen, wie intensiv die Debatte geführt wird von Politikern, aber besonders von denjenigen, die eben letztendlich mittendrin sind, nämlich als diejenigen, die Rechte haben, die sie zu Recht auch verteidigen und das in einem angemessenen, ausgewogenen Umfang auch tun. Recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich begrüße sehr herzlich für die nun folgende 55-minütige Podiumsdiskussion den Geschäftsführer des Zeitverlag aus Hamburg.